Botschaft der drei Engel aus Offenbarung 14 ist für uns keine neue Erkenntnis, sondern wir bezeichnen es als das volle und ewige Evangelium, welches nach Matthäus 24, Vers 14 allen Völkern, Nationen, ja allen Menschen verkündigt werden soll. Dieses Evangelium ist die Botschaft der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Diese Botschaft ist für uns das Missionskonzept, was Gott seiner letzten Gemeinde in Auftrag gegeben hat. Allen Mitmenschen um uns herum, ob in der Nachbarschaft oder auf der Arbeit, im Bekanntenkreis, jeder Mensch soll diese Botschaft hören. Denn es geht bei dieser Botschaft um die Auseinandersetzung zwischen dem Schöpfer und dem Widersacher, um die Frage der Anbetung des wahren Gottes oder Satans. Es ist eine Trennung der Anbetung zwischen der wahren und der falschen Anbetung. Ellen White sagt dazu, den Siebenten-Tags-Adventisten ist eine sehr wichtige Aufgabe zuteil geworden, nämlich die Verkündigung der ersten, zweiten und dritten Engelsbotschaft. Es gibt keine Aufgabe von gleicher Bedeutung. Deshalb sollte sie auch nicht zulassen, dass etwas anderes ihre Aufmerksamkeit gefangen nimmt. Nachzulesen im Buch Schatzkammer der Zeugnisse, Band 3, Seite 246. Danke sehr. Lasst uns miteinander aufschlagen, Offenbarung Kapitel 14. Offenbarung Kapitel 14, wir lesen die Verse 6 bis 12. Und ich sah und siehe, ein anderer Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Und ein anderer Engel folgte ihm, der sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker gedrängt hat. Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes. Und er wird mit Feuer und mit Schwefel gepeinigt werden, vor dem heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht. Und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt, denn hier ist das Ausharren der Heiligen. Hier sind die, da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus Christus. Die Botschaft des ersten Engels beinhaltet das Wissen um Gott, in der Frage der Anbetung und das Verständnis eines richtigen Gottesbildes. Dabei offenbart uns der Heilige Geist die richtige Entscheidung zur wahren Anbetung des Schöpfers. Denn nur Jesus allein ist in seiner Herrlichkeit nach Johannes 14, Vers 6, der Weg zu Gott, und zwar der einzige Weg zu Gott. Es gibt keine weiteren Möglichkeiten. Die zweite Engelsbotschaft ist der Mittelpunkt, um den sich alles dreht. Übrigens ist auch die dreifache Engelsbotschaft der Mittelpunkt der gesamten Offenbarung. Der Inhalt dieser Botschaft verdeutlicht den Erlösungsplan, welcher bereits vor Grundlegung der Welt existierte. Es ist Gottes einzigartige Rettungsaktion durch seinen Sohn Jesus Christus, der für unsere Sünden am Kreuz von Golgatha starb. Durch seine Wunden sind wir in der kompletten Rechtfertigung geheilt worden. Der dritte Engel ist die Folge als praktische Konsequenz. Nur wer aus Babylon herausgegangen ist und die Heilung in Christus erlebt hat, wird zu einem frohmachenden Gehorsam kommen. Nicht zu einem gedrungenen und erzwungenen Gehorsam. Der Gläubige erlebt die besondere Begegnung mit Gott, welche sich in dieser persönlichen Beziehung zu Jesus ausdrückt. Diesen Prozess bezeichnet man oder bezeichnen wir als die Heiligung oder auch als die verliehene Gerechtigkeit. Der Apostel Paulus beschreibt dies in beeindruckender Form an die Korinther nachzulesen. Korinther 1, Vers 30, wo es heißt, auch ihr verdankt alles, was ihr seid, der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Er ist Gottes Weisheit für uns. Und durch ihn haben wir Anerkennung vor Gott gefunden. Durch ihn können wir ein Leben führen, wie es Gott gefällt. Und durch ihn sind wir auch befreit von aller Schuld. Gott stellt jedem Menschen dieses dreifache Angebot bereit. Erstens, wir haben Anerkennung vor Gott gefunden. Zweitens, wir führen ein gottwohlgefälliges Leben. Und drittens, wir sind befreit von der Sünde, frei gekauft durch Jesus Christus. Nun wollen wir aber einmal in bestimmter Hinsicht auf einige Aussagen der drei Engel eingehen. Die Botschaft des ersten Engels gliedere ich in vier Teilbereiche. Erstens, fürchtet Gott. Dazu wollen wir die Bibel sprechen lassen, was das zum Ausdruck hat. Fürchtet Gott. In Sprüche 1, Vers 7 lesen wir Sprüche 1, Vers 7. Da sagt Salomo, die Frucht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Das Wort Erkenntnis oder Erkennen geht auf eine gewisse Intimität zurück. Das zeigt uns die Nähe im Verhältnis zum Schöpfer und seiner Existenz. Es gibt diesen Gott, nimm ihn ernst. Dieser Gott ist keine Erfindung von Menschen, die mit ihrem Leben nicht mehr zurechtkommen oder als ein Halt für etwa Ungebildete. Dieser Gott ist eine Lebensnotwendigkeit. Und gerade in unserer chaotischen Welt lebt es sich viel einfacher, viel ruhiger und ausgewogener mit diesem Gott. Denn es ist so, und wir erleben es immer wieder, jeder Mensch glaubt an irgendetwas. Im tiefen Grunde seines Herzens ist er vielleicht sogar religiös. Denn er wurde so geschaffen, in dieser Verbindung zu stehen zu einem Schöpfer. Und Hinweise auf diesen Schöpfergott gibt es genug. Im Buch Hiob wird gesagt, jeder Mensch bekommt mindestens 2 bis 3 Mal in seinem Leben einen Hinweis auf Gott. 2 bis 3 Mal wird jeder Mensch aufmerksam gemacht auf diesen Schöpfer. Nachzulesen im Hiob 33, Vers 29 und 30. Wenn sich allerdings der Mensch der Existenz Gottes verschließt und immer wieder dagegen wehrt und immer wieder sich sträubt, diesen Gott anzunehmen oder sich für diesen Gott zu öffnen, dann wird sich der Geist Gottes zurückziehen. Letztendlich hat das katastrophale Auswirkungen für den Menschen. Paulus schildert das im Römerbrief im Kapitel 1, Vers 22 und folgende Verse ganz deutlich und an den jungen Mitarbeiter Timotheus schreibt er im ersten Brief, Kapitel 4, Vers 8, was mit Gottesfurcht gemeint ist, wie Gottesfurcht zu verstehen ist. Nicht, dass ich als beängstigter Mensch durch die Gegend laufe, sondern da heißt es, denn die leibliche Übung nützt wenig, die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Das heißt, eine gesunde Ehrfurcht oder Ehrerbietung mit demütigen Herzen Gott gegenüber ist angebracht und nützlich. Ja, und das auch manchmal im Gottesdienst. Und ich fand das vorhin sehr gut, dass man nach draußen gebeten wurde, um dort seine Gespräche fortzuführen. Auch das ist ein Ausdruck der Ehrfurcht vor diesem großen Schöpfer. Gebt ihm die Ehre, ist der nächste Punkt. Im Psalm 145 wird durch König David die ewige Güte Gottes verkündigt. Dabei kommt durch diesen großen König in seiner ganzen emotionalen Haltung Gott gegenüber. Ich denke, Gott und David hatten ein ganz besonderes Verhältnis. Nach dem ganzen Schlamassel und dem ganzen verkorksten Leben des David sagt Gott zu ihm, du bist ein Mann nach meinem Herzen. Und David bringt diesem Gott diese Ehre und ihm ist bewusst, was ihm dieser Schöpfer an Besonderen geboten hat und wie viel Ehrerbietung er ihm gegenüber bringen möchte. Und da schreibt er auch im Psalm 19, Vers 2 können wir das lesen, wo David schreibt, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ehre bedeutet, biete Gott den besten Platz in deinem Leben. Stelle ihn an allererste Stelle. Bringe ihm täglich neu nachdem du früh aufgestanden bist, deine besondere Ehrerbietung zum Ausdruck. Denn er braucht diese und möchte diese Wertschätzung als dein Schöpfer und Erhalter haben. Wichtig ist es natürlich dabei auch, das richtige Gottesbild zu haben. Gebt ihm die Ehre. Welches Bild, welche Vorstellungen habe ich von diesem Gott, dem ich Wertschätzung entgegenbringen möchte? Salomo schreibt in Sprüche 14, Vers 31, wer den Armen unterdrückt, der lästert seinen Schöpfer. Wer sich aber über den Schwachen erbarmt, der gibt Gott die Ehre. Auch in Anlehnung an das, was wir im Bibelgespräch miteinander behandelt haben. In der Hinwendung zu meinem Nächsten wird das Gottesbild eines liebenden Vaters deutlich. Der Liederdichter Christian Fürchte Gott Gellert verfasste 1757 folgenden Text, in diesem wunderbaren Lied, wo es heißt, du bist dem Ruhm und Ehre gebühret, und Ruhm und Ehre bring ich dir. Du, Herr, hast stets mein Schicksal regieret, und deine Hand war über mir. Und weiter heißt es dann in der letzten Strophe, vergiss nicht deines Gottes, o Seele, vergiss nicht, was er dir getan. Verehr und halte seine Befehle und bet ihn an in Gehorsam. Eine faszinierende Parallele zu der Aussage der dreifachen Engelsbotschaft, besonders des ersten Engels. Und ich weiß nicht, ob der Liederdichter Christian Fürchte Gott Gellert bei dem Dichten dieser Verse, dieser Aussage, die erste Engelsbotschaft vor Augen hatte. Und dann heißt es weiter, und wir sind immer noch bei der ersten Engelsbotschaft, die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und dazu lesen wir im Johannesevangelium, Kapitel 3, die Verse 17 bis 19, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Diese Auslegung der Verse verstehe ich so, das Gericht ist mit Jesus Christus vor 2000 Jahren in die Welt gekommen, obwohl er damals nicht als Weltenrichter auf diese Erde kam. Doch er hat mit seinem ersten Kommen Satan den Kampf angesagt. Und dann heißt es, wer nicht an Jesus glaubt und ihn als seinen persönlichen Retter annimmt, wer nicht das Kreuz von Golgatha für sich in Anspruch nimmt und nicht daran glauben kann, dass sein Blut am Kreuz von Golgatha für meine und deine Sünden geflossen ist, der ist schon gerichtet. Und Markus 16, Vers 16 unterstreicht das, wo es heißt, jeder, der da glaubt und getauft wird, erhält im Gericht den rettenden Freispruch, denn der ist freigekauft durch den Kreuzestod Jesu. Die letzte Aussage heißt es, betet den Schöpfer an. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. So heißt es in Johannes Kapitel 4, Vers 24. Die Evolutionstheorie hat den Menschen in eine Sinnlosigkeit hineingetrieben. Er wurde zum Zufallsprodukt und er findet keine Antworten auf all die Fragen nach dem Sinn des Lebens. Und wie oft begegnet mir das am Bücherstand, dass Menschen kommen und fragen, ja, das Leben ist sinnlos. Denn sie wissen nicht, woher komme ich, wohin gehe ich, ja, wozu lebe ich eigentlich? Worin besteht der Sinn meines Lebens? Unser Gott ist ein persönliches Wesen und hat für jeden von uns einen Plan, ein Ziel. Und dieses Ziel bedeutet, Gottes Charakter wiederzuspiegeln. Diesen Schöpfer anzubeten bedeutet, du kannst mit ihm über alles reden. Ihm all deine Sorgen und Nöte vortragen, ihm all deine Schwächen und Unzulänglichkeiten erzählen. Du kannst mit ihm rechnen als Freund. Und er wird dir Trost geben für dein tägliches Leben. Er wird dir zeigen, was dran ist, was wichtig ist, was entscheidend ist. Er allein weiß den Weg für dich, wenn du in einer Situation bist, wo du dich fragst, hat mein Leben einen Sinn? Schauen wir uns nun die zweite Engelsbotschaft an und ich gliedere sie in drei Bereiche. Es beginnt mit der Aussage, sie ist gefallen. Babylon. Babylon wird das erste Mal erwähnt im ersten Buch Mose, Kapitel 11. In den Versen 1, Vers 9, Kinder sind alle wieder verschwunden, sonst hätte ich jetzt gefragt, was dort für eine Geschichte berichtet wird. Das ist der Turmbau zu Babel. In dieser Geschichte werden verschiedene Kennzeichen von Babylon beschrieben. Babylon ist eine mystische Verwirrung und eine Symbolik für Menschen, die sich von Gott getrennt haben, ja noch mehr, die gegen Gott rebellieren. Babylon ist ein Zeichen in der Konfrontation gegen Gottes Liebe und seinen Charakter. Diese Rebellion, so wissen wir es, begann bereits im Himmel, im Herzen von Luzifer und setzte sich bei den abgefallenen Engeln fort. Dieser Geist des Abfalls machte auch vor den Menschen unseres Planeten nicht Halt. Da heißt es im 1. Mose, Kapitel 11, Vers 4, wer diese Begebenheit aufgeschlagen hat und sie sprachen wohl an, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Aussagen, die in Rebellion stehen gegen Gott. Bis an den Himmel zeigt eine menschliche Vergötterung, eine Unabhängigkeit, ja eine Selbsterlösung. bis an den Himmel bedeutet sein wie Gott. Und der Ausspruch, wir wollen uns einen Namen machen, zeugt von Stolz, von Selbstsucht, Ruhm, Ehrerbietung und ist schlechthin letztendlich der praktizierende Götzendienst. Ich vergöttere mich selbst. Ich will mir einen Namen machen. Sagte mir jetzt von einer Kundin, der Sohn, ja, ich muss ja das Abitur schaffen. Wie stehe ich denn sonst in meiner Verwandtschaft da? Er hat es dann nicht geschafft. Er hat jetzt letzte Woche begonnen, noch einmal die 12. Klasse zu machen. Babylon heißt, ich möchte meinen Egoismus hervorbringen und füttern und möchte ihn darstellen. Es ist der babylonische Geist, der eine Selbstfindung mit sich bringt. Und das durchzieht das gesamte atheistische Denken und auch das moderne Denken der heutigen Zeit. Bis heute meint man, sich einen Namen machen zu wollen. Auch in den Reihen der Christen, der Nachfolger Jesu. Nach Offenbarung 17 wird das abgefallene Christentum als Babylon bezeichnet. Die abgefallene Kirche zeigt ebenfalls diesen Geist der Rebellion, der Selbstdarstellung. Ihre Unzucht als Hure ist die Vereinigung mit politischen Mächten. Dabei neigt sie zur relativierenden Selbstinterpretation. Ja, das zeigt sich in vielen Dingen dieser Kirche oder dieses Systems, wie man es bezeichnen kann. Aber die dreifache Engelsbotschaft bringt es auf den Punkt und sagt, Babylon ist gefallen. Und in Lukas Kapitel 10, in den Versen 18 bis 20 heißt es, da sprach er zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen, auch ein Sinnbild für Satan, und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber lieber darüber, dass euer Namen im Himmel geschrieben sind. Satan fällt wie ein Blitz vom Himmel. Das ist eine wunderbare Botschaft. Babylon mit seinem Größenwahn, mit seinem satanischen Denken und System ist gefallen. Die ganze Selbstherrlichkeit hat sich aufgelöst. Es ist wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Babylon ist keine Weltmacht mehr, hat keinen Einfluss mehr. Doch dieses Gefangensein hat in jeder Hinsicht ein Ende gefunden. Als Jesus Christus am Kreuz Satan besiegte, wurde dieser babylonische Fall bereits eingeläutet. obwohl er über viele Jahrhunderte noch wütete und viel Leid über die Menschheit und über die Christenheit brachte. Deshalb dürfen wir an die befreiende Macht Jesu glauben. Der dritte Punkt aus der zweiten Engelsbotschaft lautet: Alle Völker getränkt hat. Dazu schreibt Paulus im Römer Kapitel 5, Vers 12: Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Durch diese Aussage wird deutlich, dass der babylonische Geist alle Menschen erfasst hat. Die Rebellion der Sünde ist zu jedem Menschen durchgedrungen. Ja, wir alle befinden uns in der Gefangenschaft der Sünde, des Gesetzes, des Todes. Dieses Bild von dem Durchtränktsein ist ein sehr treffendes Beispiel für den sündhaften Zustand in dieser Welt. Der Durchblick für Gottes Wahrheit und seine Gebote ist verloren gegangen. Man taumelt von einem Gefühl zum anderen und trifft keine klaren Entscheidungen. Man kann kein Rückgrat mehr zeigen. Deshalb ist es auch zwecklos, mit Menschen zu diskutieren, die noch von diesem babylonischen Geist gefangen sind. Wir dürfen uns umso mehr auf die Verheißungen stützen, die Paulus an die Gemeinde in Korinth schreibt, im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 17. Dort steht: Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Deshalb ist meine Sichtweise die: Freiheit in Christus wird mir geschenkt, weil ich mich zu ihm hinwende, weil ich mich von dem babylonischen Geist entferne. Weniger darüber zu diskutieren, sondern mehr zu praktizieren. Schauen wir uns nun die Botschaft des dritten Engels an, die ich auch wieder in einige Teilbereiche gliedere. Tier oder Lamm? Offenbarung 5, Vers 12, dort heißt es: Und sprachen mit lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Das heißt in der Symbolsprache des Propheten: Das Lamm ist das Symbol für Jesus Christus. Tiere waren ja immer Symbole für etwas. Wir kennen den Löwen für Babylon, den Bären für Medepersien, den Leoparden für Griechenland. Aber auch Jesus Christus ist der Löwe aus Juda. Hier ist es das Lamm, welches die uneingeschränkte Anbetung bekommen soll. Doch die Botschaft des dritten Engels besteht darauf, dass es auch eine Menschenmacht gibt, ein Tier gibt, welches Anbetung fordert. Es soll also nicht der Schöpfer angebetet werden, sondern das Geschöpf. Und Luzifer, er war nur Geschöpf Gottes. Und er möchte unter allen Umständen diese Anbetung bekommen. Doch weder ein Gegenstand, noch ein Mensch, noch ein Engel darf angebetet werden. Denn die Macht eines Herrschers und seiner Untertanen, die ihm huldigen. Satan, das Tier, der Drache. Gehe ich heute Nachmittag noch ein Stück näher darauf ein, wäre jetzt eine andere Predigt. Letztendlich hat jeder Mensch oder jeder Gläubige die Wahl der Qual zwischen der menschlichen Anbetung und damit der Anbetung des Tieres oder der Anbetung des Lammes, Jesus Christus. Anbetung verschiedener Philosophien, die erdacht sind von Menschen, oder auf der anderen Seite das Halten der Gebote Gottes. Jeder trifft die Entscheidung zwischen Gehorsam aus Unterwerfung oder Gehorsam aus Liebe. Das kann sich jeder persönlich fragen. Für was und für welchen Gehorsam entscheidest du dich? Das Bild des Tieres oder das Abbild des Lammes. Da heißt es in Offenbarung, Kapitel 8, Vers 5, und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es mit Feuer vom Altar und warf es auf die Erde. Und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein Erdbeben. Das heißt, zu jeder negativen Erscheinung gibt es auch eine positive. Das Räucherfass wurde gefüllt mit Feuer. Auf der Gegenseite wird durch das Erdtier eine große Verführung mit fremdem Feuer vom Himmel stattfinden. Und dieses fremde Feuer hat eine große Auswirkung in unserer heutigen Zeit. Es gibt heute zwei Bewegungen, die extrem und schnell wachsen. Das ist auf der einen Seite die Adventbewegung und auf der anderen Seite die charismatische Bewegung. Es ist auf der einen Seite die wahre Anbetung des Schöpfers im Halten der Gebote Gottes. Und das ist auf der anderen Seite das fremde Feuer. Dieses fremde Feuer, ein Symbol für den Spiritismus mit all seinen Nuancen. In der Gestalt des Heiligen Geistes, die Menschen zu einer falschen Erweckung verführt. Das wird deutlich in diesen ganzen Bewegungen, ob Pfingstbewegung, Ilium oder wie es alles heißt, bei Velokrieg und anderen verschiedenen Bewegungen. Hier werden die Gaben des Geistes nachgeahmt und die Menschen durch die Zeichen und Wunder zu einer letztendlichen ökumenischen Einheitsgemeinde geführt. Es spielt keine Rolle, ob du Methodist bist oder Baptist, ob du Protestant bist oder in einer Landeskirche bist. Du gehörst zu dieser ökumenischen Vielfalt. Damit werden die Menschen letztendlich manipuliert, um die religiöse Intoleranz des Tieres anzunehmen. Das Räucherfass, was der Engel ausgießt und die Erde mit Feuer füllt, ist hingegen die wahre Anbetung in der Macht der Liebe Jesu im Abbild des Lammes. Diese Nachfolger stehen dem Heiligen Geist und seinem Wirken zur Verfügung und erhalten besondere göttliche Gaben. Damit können sie, und das ist etwas ganz Wunderbares, die Geister unterscheiden. Matthäus 24, Vers 24 sagt, und es werden viele falsche Geister, viele falsche Propheten auftreten und hervorkommen, aber diese Geister zu unterscheiden. ist ein wichtiges Phänomen der Leute, die den Heiligen Geist bekommen. Für sie ist der Wille Gottes in den Geboten und im Zeugnis Jesu die alleinige Richtschnur. Durch diese Standhaftigkeit bilden sie die übrigen, die da halten die Gebote Gottes und haben das Zeugnis Jesu nach Offenbarung 12, Vers 17. Das Mahlzeichen oder das Siegel Gottes. Epheser 4, Vers 30 schreibt Paulus an die Gemeinde: und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Eine ernste Aufforderung, die Paulus hier nicht nur an die Gemeinde in Ephesus, sondern auch an die Gemeinde in Schweinfurt richtet. Betrübt nicht den Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Wir wissen, bei dem Tag der Wiederkunft Jesu ist alles entschieden. Jeder hat dann sein Urteil bekommen. Wer gut ist, sei fernerhin gut. Wer gerecht ist, sei fernerhin gerecht. Wer sich aber verunreinigt hat und Unrecht treibt, der treibe weiterhin Unrecht. Der Gerechte aber übe weiterhin Gerechtigkeit und heilige sich weiter. Mahlzeichen trifft auf das Tier zu. Siegel auf Gott. Das Mahlzeichen als der Name des Tieres wird beschrieben als das Wesen dieser menschlichen Macht. Es ist das Zeichen der Rebellion in einer unwiderstehlichen Selbstdarstellung. Ich hatte es bereits erwähnt. Eigenmächtig wurden die Gesetze Gottes verändert. Eigenmächtig wurden neue Philosophien gestreut und verbreitet über die Unsterblichkeit der Seele, das verkehrte Verständnis von Taufe und Abendmahl, die Verschiebung des Sabbats auf den Sonntag. Die Menschen sollen in einem Globalisierungsprozess dieses Zeichen der Solidarität annehmen. Und dieses Mahlzeichen tragen sie ganz gleich, entweder an ihrer Stirn oder an ihrer Hand. Das Siegel Gottes dagegen ist die wahre Anbetung. Menschen gehorchen Gott. Sie sind versiegelt mit dem Heiligen Geist, so wie es Paulus an die Epheser schreibt. Als Zeichen ihrer Verbundenheit und Liebe zu Gott halten sie sich an die 10 Gebote, die Gott selbst mit seinem Finger in Stein geschrieben hatte. Durch eine innige Beziehung mit ihrem Schöpfer verkündigen sie die biblischen Wahrheiten und praktizieren in der Ruhe des Sabbats einen paradiesischen Gottesfrieden. Die Gemeinde Gottes trägt so das Bild des Lammes in dieser Welt, auch wenn sie in diesen Tagen vielleicht das sich noch nicht so deutlich zeigt und sich noch viele, viele heute Christen nennen. Bei Christus gibt es keine Mitläufer, die vielleicht dabei sind, aber sich gar nichts dabei denken. Das Siegel Gottes wird den wahren Nachfolgern durch den Heiligen Geist nur auf die Stirn gedrückt und niemals auf die Hand. Wahre Nachfolger leben in dieser Beziehung zu Jesus Christus und können deshalb die Geister unterscheiden. Sie freuen sich auf eine Ewigkeit mit ihrem Heiland am Baum des Lebens. Sie freuen sich auf diese neue Welt, die Gott ihnen schenken möchte. Nachzulesen in den letzten Kapiteln der Bibel. Wie wird es nun sein? Wer wird dort nicht hin dürfen? In Offenbarung 21, Vers 8 heißt es, die Feigen aber, die nicht bereit sind, diesen Jesus Christus vor den Menschen zu bekennen, nach Matthäus. Die Feigen aber und die Ungläubigen, die Frevler, die Mörder und Unzüchtigen, die Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem See sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Wer also die Güte Gottes ausschlägt, wird das Gericht erleben. Gott vernichtet Babylon mit allem, was dazugehört. Wer den Kelch der Gnade und die Vergebung Gottes ablehnt, sowie die Gemeinschaft des Mahles ausschlägt. Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand auftut, mit dem will ich das Abendmahl halten. Jesus ist bereit, in dein Herz hineinzukommen. Öffne ihm dein Herz. Der Prophet Jesaja sagt im Kapitel 48, Vers 22, alle aber, die zu Jesus gehören und aus Babylon hinausgegangen sind, darüber werden wir heute Nachmittag noch weiter nachdenken und das vertiefen, werden mit dem guten Hirten in das neue Jerusalem einziehen. Johannes beschreibt es wunderbar, Gott wird bei ihnen wohnen und sie werden der vorigen Welt nicht mehr gedenken. Denn diese neue Welt überstrahlt alles bisherige Dagewesene. Gerade deshalb ist es so wichtig, immer wieder diese Botschaft der drei Engel als den lauten Ruf in die Welt hinauszubringen, hinauszutragen, dass alle vom Glanz dieses ewigen Evangeliums erleuchtet werden sollen. Amen.